Heute zu Gast im Podcast ist der Michael, Co-Founder von Type Studio.
Drum. Gerade am Anfang, in den ersten Stunden, dass deine Community, deine Freunde, die Support leisten können, dich schnell in den sichtbaren Bereich oder sagen wir in die Top 5 des Tages bringen. Und wenn dein Produkt dann gut genug ist, dann wird der Rest der Community das auch am Leben halten und organisch oder selbst upvoten, weil es einfach ein gutes Produkt ist. Aber genau da erstmal hinzukommen, dafür braucht man am Anfang so ein bisschen Support, so einen kleinen Push, den man irgendwie aufbauen muss, den man nicht jetzt einfach so aus dem Nichts bekommt.
Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Heute haben wir Type Studio zu Gast. Was ist Type Studio? Type Studio ist ein textbasierter Video-Editor, der es Nutzern ermöglicht, Videos anhand ihres Transkripts zu bearbeiten. Wir sprechen über sehr, sehr viele Themen. Ein Thema, was besonders prägnant wird in dieser Folge, ist Product Hunt. Und dort erzählt Michael wirklich sehr, sehr viel aus der Praxis. Unter anderem erfährst du, wie er Upvotes für sein Produkt erhalten hat und wie das Unternehmen es geschafft hat, dass Type Studio wirklich gleich 12-mal als Produkt auf der Webseite gelistet wird. Und das ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Außerdem berichtet Michael von seinen Erfahrungen über das Scrapen und das Automatisieren von Nachrichten auf Facebook. Hier erzählt Michael auch, dass er in einem Scrape 1200 Leads generiert hat und erläutert, wie er diesen eine E-Mail mit einem Lead Magnet zugeschickt hat. Du erfährst konkret, wie diese E-Mail ausgesehen hat, und darüber hinaus erfährst du auch die Open Rates und die Antwortraten. Jetzt sollten wir aber unbedingt reinhören und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Michael, herzlich willkommen im Podcast. Freut mich, dass du da bist.
Hi, freut mich auch, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr, sehr gerne. Type Studio ist dein Projekt. Was macht ihr bei Type Studio? Man kann so ein bisschen raushören, vielleicht so ein bisschen Richtung Type und dann auch noch Studio, ist sehr verwandt. Aber erzähl mal, was macht Type
Studio? Ja, zumindest an dem ersten Namen Type. Es geht irgendwie um Schrift. Genau, Type Studio ist ein textbasierter Video-Editor, den ich mit drei Freunden zusammen oder die Company darum vor ungefähr anderthalb Jahren gegründet habe. Und das Besondere an unserem Video-Editor, der online im Browser läuft, ist, dass wir das Video, was du hochlädst, transkribieren und dann anschließend diesen transkribierten Text bearbeitbar machen. Das heißt, du schneidest dein Video nicht wie in klassischen Programmen wie Premiere oder Final Cut über eine Timeline, sondern du hast bei uns den transkribierten Text und damit arbeitest du zum Beispiel. Also ich gebe dir ein Beispiel. Du hast irgendwo einen Versprecher oder einen Satz, der irgendwie falsch ist, den du raus bearbeitet haben möchtest. Dann gehst du einfach in den Text, highlightest den, löscht den Satz und das Video schneidet sich automatisch dazu. Genau, und damit kommen noch ganz viele spannende Sachen, da wir es sowieso transkribieren, das ganze Video, kannst du mit einem Klick automatische Untertitel erstellen, du kannst es in verschiedene Sprachen übersetzen, es läuft online im Browser, wie ich gesagt habe, das heißt, du kannst kollaborativ mit deinem Team da drin arbeiten und all solche Geschichten. Genau, das ist Type Studio.
Sehr, sehr spannendes Tool. Muss ich noch ein paar Hinterfragen stellen, denn ich glaube, da gibt es viele Sachen, gerade zum Transkript, wie qualitativ das ist und so weiter und so fort. Ich komme aber erstmal zu was anderem, nämlich spielt die Länge des Videos eine Rolle oder ist die Länge völlig egal? Denn das beeinflusst ja wahrscheinlich später auch das Transkript, denke ich mal. Es wird ja einen Unterschied machen, ob ich ein 60-Minuten-Video hochlade oder ein 5-Minuten-Video, oder?
Ja, für das Transkribieren an sich würde ich sagen erstmal nicht, aber klar ist es für uns auf jeden Fall eine technische Herausforderung erstmal gewesen. Ganz am Anfang, als wir unseren MVP gebaut haben, da konnten wir, glaube ich, Videos bis 10 Minuten Länge irgendwie handhaben und haben natürlich da auch immer wieder Feedback bekommen, dass Leute gerne ihr stündliches Zoom-Meeting oder so gern transkribieren wollen und bearbeiten wollen. Mhm. Und darum haben wir viel in die Richtung dran gearbeitet und aktuell können wir bis anderthalb Stunden Videos, also die Videolänge, handeln und genau. Aber für das Transkribieren, vielleicht kann ich da auch schon vorweggreifen, nutzen wir eine API-Schnittstelle. Wir sind tatsächlich gerade letzte Woche umgestiegen. Vorher waren wir bis dato bei Google, also Google Speech-to-Text Service, ganz normal genutzt. Und jetzt sind wir bei Rev. Ich weiß gar nicht, wo, ich glaube, die kommen aus den UK oder aus den USA, bin mir gar nicht sicher. Aber haben nochmal herausgefunden, dass deren Transkribierung nochmal eine Ecke besser ist und sind deswegen gewechselt.
Ja, Transkribierung ist auch gar nicht so ein weites Thema von uns entfernt. Wir hatten mal überlegt, ob wir den Podcast natürlich transkribieren lassen. Ist halt ein ziemlich cooles Verwertungstool, um Content daraus zu schneiden, für Blogartikel, für was auch immer. Denn so eine 50-Minuten-Folge, wo natürlich sehr viel geredet wird, dadurch entsteht natürlich sehr viel Text, was für SEO-Verhältnisse natürlich schön ist. Weil oft ist es auch so, dass diese Artikel natürlich nicht verwendet werden mit dem Ziel, dass es sich jemand durchliest, sondern eher mit dem Ziel, auf Keywords anzutreffen und das ganze Prozedere. Wie ist es bei euch? Wo seht ihr so den größten Anwendungsbereich? Also vor allen Dingen bei euren Kunden. Was sind so typischerweise die Nutzer eurer Software?
Ja, wie du schon richtig sagst, das Thema Repurposing ist ein großes Thema. Also wir nehmen jetzt hier auch ein langes Interview auf und das auf Social-Media-Kanälen zu posten, macht wenig Sinn. Das hören Leute sich dort nicht an, weil das Format einfach falsch ist. Darum nutzen viele, sowohl Podcaster als auch generell Leute, die irgendwie im Marketing aktiv sind, unser Tool, um aus irgendwie größeren Content-Stücken kleinere Snippets oder Bytes, nenne ich die gerne, herausschneiden, um die dann auf den Social-Media-Kanälen zu teilen, mit Untertiteln versehen, mit einem schönen Template drumherum, das Ganze ein bisschen attraktiver für die Plattform machen, dass der Content da Engagement bekommt. Und das geht halt super einfach mit Type Studio, weil du hast einmal das lange Transkript und kannst dann jetzt über den Text ganz schnell kleine Snippets herausfiltern. Du siehst wirklich den Inhalt des Videos anhand des Textes und musst nicht durch eine Timeline skippen und die richtigen Stellen finden. Und so kannst du halt ganz schnell auch für verschiedene Formate, für verschiedene Plattformen in verschiedenen Aspect Ratios Content erstellen. Und dann gerade arbeiten wir an der Distribution, dass du es halt auch direkt aus unserem Tool auf den Social Media Plattformen posten kannst und nicht erst, gerade musst du noch den Umweg gehen, sozusagen erst runterladen und dann wieder auf die Plattform hochladen.
Ja, sehr spannender Use Case. Ihr habt auch ein interessantes Paket dahinter geschnürt, gerade auch vom Pricing her, denn ihr habt ein Freemium-Modell, richtig?
Ganz genau. Das ist. Wir haben drei verschiedene Pakete, ausgeschlossen das Enterprise-Paket. Also es fängt an mit einem kostenlosen Plan, den du for free für immer benutzen kannst. Da hast du dann bis zu 10 Minuten Video-Upload jeden Monat. Dann den Basic-Plan, der bei $20 im Monat oder wenn man es fürs ganze Jahr schon kauft, dann auf $12 runtergerechnet im Monat ist. Und die Pro-Version, die noch ein paar mehr Features wie das Translation, also die Übersetzung in verschiedene Sprachen mit beinhaltet und mehr Video-Upload etc. Erlaubt, die für $28 startet.
So ein Freemium-Modell ist natürlich etwas, was natürlich viele Leute anzieht. Dazu aber auch dazu führt, dass es immer Leute geben wird, die immer im Freemium bleiben. Denn da gibt es halt so ein paar Experten für, die sich halt denken, ja, ich mache mir dann einfach 10 Accounts, habe immer 10 Minuten und da komme ich auch nicht ganz auf meine 2 Stunden, aber fast auf meine 2 Stunden. Wie sieht das denn user-zahlentechnisch bei euch aus in den verschiedenen Paketen? Vielleicht kannst du mal erzählen, bei wie vielen wirklich aktiven Nutzern seid ihr aktuell, die irgendeine Payment-Version haben, und bei wie viel Gesamt-Freemium-Nutzern seid ihr?
Ja, genau. Also wir stehen aktuell, Stand heute, ich habe eben noch mal reingeguckt, um mich hier vorzubereiten, weil ich weiß ja, dass du immer gern die harten Fakten, die Zahlen gerne hörst. Stehen tatsächlich gerade bei 33.000 Subscribern für Gesamt-Type Studio, also auch für das Freemium-Modell inkludiert, auch die Paying-Customer. Davon sind 240 Paying Customer, also zahlende Kunden, die eins der beiden Abos abonniert haben. Ja. Also entweder den Basic oder den Pro-Plan. Da muss ich dazu sagen, der Enterprise-Plan, den rollen wir gerade erst aus. Wir sprechen gerade mit den ersten Companies, die halt Interesse haben, mehrere Lizenzen auf einmal zu kaufen. Genau, deswegen splittet sich das gerade in Basic und Pro-Subscribern. Und genau, da stehen wir gerade, von zahlentechnisch her.
Ja, jetzt ist dann noch zusätzlich wichtig, bevor wir auf diese Zahlen eingehen. Seit wann gibt's euch?
Genau, wir haben tatsächlich einen Pivot gemacht im März 2020. Vorher hatten wir eine andere Idee, mit der wir gestartet sind. Und genau, im März 2020 haben wir mit Type Studio begonnen, erstmal die Idee zu validieren, mit ganz vielen Leuten darüber zu sprechen, die Content erstellen, ob das für die ein Problem löst. Haben dann angefangen, den ersten MVP zu bauen und den haben wir public gelauncht auf Product Hunt im Juli letzten Jahres.
Ja, okay, im Juli letzten Jahres. Das heißt, ihr habt jetzt ein bisschen länger als ein Jahr, also Jahr, genau. 2 Monate, wenn man das so nimmt. Und klar, ist dann eine große Differenz am Ende des Tages zwischen Freemium-Nutzern und Payment-Nutzern, worauf wir gleich gerne eingehen können. Mhm. Aber du hast das Stichwort Product Hunt genannt, was ich ja schon weiß, was für einen großen Wachstumshebel für euch gesorgt hat. Aber die Leute da draußen natürlich nicht. Deswegen erzähl mal, warum Product Hunt und wie viel Prozent der Nutzer hat es an eurem Wachstum so ausgemacht? Würdest du so eine Zahl kennen oder kennst du die vielleicht sogar genau oder musst du schätzen?
Da müsste ich wahrscheinlich schätzen, aber ist auf jeden Fall gerade am Anfang. Mittlerweile haben wir andere Traffic-Quellen, die uns neue Sign-ups bringen, aber am Anfang war das wirklich der Growth-Kanal für uns oder der Growth-Hack schlechthin. Für die Product Hunt nicht kennen, vielleicht ganz kurzer Umriss, das ist eine Plattform, wo man neue Produkte vorstellen kann. Ich glaube, mit monatlich 5 Millionen Visitors, also da sind wirklich die Early Adopter, die Tech-Enthusiasten und Indie-Maker treiben sich auf der Plattform rum. Und das Ganze funktioniert so, du kannst da dein Produkt präsentieren auf einer täglichen Basis und dann kann das wie bei Reddit geupvotet werden und wenn Leute dein Produkt gut finden, dann kannst du irgendwie am Ende des Tages Product of the Day werden und bekommst sehr viel Aufmerksamkeit. Genau, und das haben wir tatsächlich, wir haben uns da so in so einem, ich weiß nicht, ob es ein Graubereich ist, aber wir haben uns da schon versucht, das ein bisschen zu hacken, weil theoretisch nach den Regeln darfst du dein Produkt nur alle 6 Monate dort präsentieren, wenn es einen Major Update bekommen hat, wenn es eine große Änderung gab. Und wir haben es praktisch so gemacht, dass wir jeden Monat ein neues Feature, was wir gebaut haben, also wirklich Microsteps, jedes Feature einzeln dort präsentiert haben. Immer unter einem, sozusagen verpackt in einem neuen Use Case, damit es nicht wie das gleiche Tool aussieht, also nicht irgendwie Type Studio 1.0, 2.0, 3.0 etc., sondern haben es in verschiedene Use Cases eingepackt, das Design immer entsprechend ein bisschen variiert, dass es nicht immer gleich aussieht und waren dann eben in der Lage, irgendwie jeden Monat dort ein neues Feature zu präsentieren und das hat uns am Anfang, wo wir noch nicht organischen Traffic auf unsere Website bekommen haben, wo vielleicht die Recommendations noch nicht so groß waren, den meisten Traffic und Sign-ups gebracht. Um da ein bisschen spezifischer zu gehen, an dem Tag selber, wir haben es tatsächlich sehr gut gehackt bekommen, dass wir immer irgendwie unter den Top 5 des Tages gelandet sind, weil ich mich da sehr tief in die Community eingearbeitet habe. Haben wir am Launch-Tag selber um die 500-600 Sign-ups bekommen in das Tool und natürlich langfristig über die Woche hinaus. Die Product Hunt selber hat noch einen großen Newsletter, wenn man dort gefeatured wird, was auch nochmal viel Traffic gebracht wird. Und genau, generell passiert noch viel drumherum. Deine Landingpage bekommt viele Backlinks auf einmal und solche Geschichten helfen da wirklich viel. Die uns dieses Wachstum ermöglicht haben am Anfang.
Ja, Michael, Product Hunt ist ein Thema, das hatten wir noch nie im Podcast. Du bist der Erste, der das so wirklich richtig genutzt hat. Wir machen es teilweise ein bisschen über Automatisierung, ist aber nicht das Thema, sondern die Leute wollen jetzt von euch hören, was ihr dort gemacht habt. Und du hast jetzt eben ein bisschen was erzählt. Ihr habt dort mehrmals gepublished. Die Frage der Fragen ist ja trotzdem, wenn man da überhaupt was published, wie kriegt das denn dann Sichtbarkeit? Vergleichbar mit einer Stellenanzeige quasi, heißt es ja nur, weil du diese schaltest und vielleicht auch kostenlos machst, heißt es ja nicht unbedingt, dass sie Sichtbarkeit bekommen. Wie läuft das dort bei Product Hunt ab? Gibt es dort Einstellungen für?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Damit habe ich mich tatsächlich auch am Anfang beschäftigt, als ich den ersten Launch auf der Plattform vorbereitet habe. Und wie ich anfangs schon gesagt hatte, geht das Ganze auf einem Upvote oder auf einem Ranking-System. Das heißt, je mehr Upvotes du von den Besuchern auf der Plattform bekommst, die dein Produkt für gut empfinden, im besten Fall auch noch irgendwas drunter kommentieren, desto höher ist dein Ranking am Ende des Tages. Das heißt, es gilt darum, diese Upvotes zu bekommen. Und da gibt es jetzt eine ganze Menge an Möglichkeiten. Es gibt sogar auf Upwork und auf Fiverr ja irgendwelche Botfarmen, wo du Upvotes kaufen kannst, was ich auf gar keinen Fall empfehlen kann, weil ich das sind einfach sehr schwache Upvotes und der Product Hunt Algorithmus ist, glaube ich, sehr gut mittlerweile diese Spam-Upvotes zu fischen oder herauszukristallisieren und dann wird man auch dort bestraft, indem man halt von der Plattform genommen wird. Was wir beim ersten Launch gemacht haben, ich habe natürlich sofort meine ganze Community, meine Freunde zusammengetrommelt und gesagt, hier, macht euch mal einen Account bei Product Hunt und supportet uns da, wenn wir live sind, dass wir halt viele Upvotes bekommen, schnell in den sichtbaren Bereich, auf die Frontpage kommen und dann eben die ganze Reichweite der Plattform genießen. Das hat am Anfang beim ersten Launch einigermaßen geklappt. Grund hierfür war dann auch ein Learning. Wenn man sich einen ganz neuen Account macht und dann jemanden upvotet, dann merken die es auch und sagen, okay, dieser
Ja,
Upvote ist
klar.
so gut wie nichts wert. Das heißt, was ich danach gemacht habe, ist, ich habe mich sehr tief in die Community eingearbeitet. Also sprich mit Leuten vernetzt, die auf der Plattform schon sind und dort täglich auch ja, rumhängen und selber auch viele Produkte dort gelauncht haben. Und wenn man das schafft, irgendwie eine Community, die selber auf Product Hunt aktiv ist, um sich rum zu aufzubauen, das hilft wirklich sehr, oder das ist, glaube ich, der größte Driver, weil das Wichtigste ist, wenn man bei Product Hunt launcht, wenn man jetzt sein Produkt dort published, wie du gesagt hast, ich könnte es jetzt auch jeden Tag da publishen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich immer in den sichtbaren Bereich auf die Frontpage komme. Und abgesehen davon, dass du wahrscheinlich dann auch runtergenommen werden würdest, wenn du so oft dort Sachen published, ist das gerade am Anfang in den ersten Stunden, dass deine Community, deine Freunde, die Support leisten können, dich schnell in den sichtbaren Bereich oder sagen wir in die Top 5 des Tages bringen. Und wenn dein Produkt dann gut genug ist, dann wird der Rest der Community das auch am Leben halten und organisch oder selbst upvoten, weil es einfach ein gutes Produkt ist. Aber genau da erstmal hinzukommen, dafür braucht man am Anfang so ein bisschen Support, so einen kleinen Push, den man irgendwie aufbauen muss, den man nicht jetzt einfach so aus dem Nichts bekommt. Genau.
Wie viel Upvotes hattet ihr?
Am Ende des Tages oder so um diesen, sag ich mal, was so eine
Vielleicht beim
kritische
ersten
Menge?
Launch? Also was war so die kritische Menge, die ihr durchbrochen habt und so also vergleichbar auch zum Ende?
Also wir hatten bei dem ersten Launch, der war natürlich, weil das Produkt ganz neu war, es war irgendwie eine ganz neue, spannende Idee, ein Video über den Text zu bearbeiten. Da haben wir am Ende des Tages fast 1000 Upvotes gehabt, was super viel ist. Und dann die nächsten Launches waren irgendwo zwischen 600, 700, 800 Upvotes, auch ein, zwei Mal ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich am Anfang, glaube ich, so, wenn man in den ersten Stunden, sagen wir mal die ersten 2 Stunden, wenn man da schafft, so 80 bis 100 Upvotes zu bekommen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man ja sogar auf dem ersten Platz ist. Und je nachdem, wie gut und welche Konkurrenz du an dem Tag hast, kannst du dich auf dem Platz dann halten Und genau, dann sehen halt alle dein Produkt und discovern es.
Okay, und für welchen Zeitraum ist man dann so in, also generell für welchen Zeitraum ist man dann dort sichtbar und wie lange zählt das? Ist ja quasi wie beim, sagen wir mal, bei LinkedIn sagt man so, die erste Stunde ist wichtig. Das hast du auch noch eine Zahl gesagt, so zwischen 80 und 100 Upvotes in den ersten Stunden. Aber wie lange ist man denn dann mit seinem Produkt überhaupt in diesem sichtbaren Bereich, der ja am Ende des Tages den meisten Traffic bringt, ne?
Also das Ranking-System funktioniert auf einer täglichen Basis. Das heißt, hier zu
Okay.
deutscher Zeit macht es Sinn, um, ich glaube, 9 Uhr morgens zu launchen, weil das ist dann in San Francisco 0 Uhr, wenn die Server auf einen neuen Tag gesetzt werden, damit man dann eben halt die kompletten 24 Stunden live sozusagen auf der Plattform ist und die Chance hat, ja, den ganzen Tag über dort sichtbar zu sein. Natürlich kann man auch weiter runterscrollen und sieht die Produkte von den vorherigen Tagen, dann gibt es eine Kategorie Best Product of the Week, Best Product of the Month, aber grundsätzlich geht es eigentlich nur um diesen einen Tag, an dem man dann ja, von der großen Masse dort oder in dem
Ja.
sichtbaren Bereich ist, genau. Also 24 Stunden im Best Case.
24 Stunden und jeder Account kann aber auch immer nur einmal das Produkt upvoten, richtig?
Genau, man kann tatsächlich auch schwer, glaube ich, irgendwie Fake-Accounts machen, weil es muss immer mit einem Google-Konto oder mit einem Twitter-Account verknüpft
Verknüpft
sein.
werden.
Genau, das machen die natürlich nicht ohne Grund, sondern wollen da einfach so ein bisschen dem Spam-Schutz vorgehen. Genau, und dann kann man sozusagen, also an einem Tag du kannst alle Produkte upvoten, wenn dir alle gefallen, aber halt nur eine Stimme sozusagen auf ein Produkt abgeben.
Ah, okay, das heißt also, ich kann jetzt gar nicht mit meinem Account hingehen und 35 Produkte upvoten.
Doch, das würde gehen, 35 verschiedene, aber nicht 35 mal das gleiche.
Ah, okay. Nee, hätte sein
Ja.
können, dass es das sogar da noch eingeschränkt ist, ne?
Nee, das habe ich tatsächlich, also glaube ich nicht, habe ich noch nie herausgefunden, ob da irgendwann mal ein Limit
Okay.
gesetzt ist.
Ja, ich meine, wenn man jetzt nicht, also erstmal wird nicht jeder Freund Product Hunt haben, dann könntest du natürlich jetzt sagen, okay, ich habe ein gutes Netzwerk an Businesspartnern, die haben vielleicht auch nicht alle Product Hunt, vielleicht ein paar. Da muss er trotzdem erstmal auf 80, auf 100 kommen. Du hast jetzt gesagt, du hast das so gemacht, du hast dir so eine Community gebaut bei Product Hunt selber. Da stellt sich jetzt die Frage natürlich, waren das überhaupt deutsche Leute oder englische und habt ihr auf Deutsch gelauncht oder auf Englisch?
Also die Plattform ist auf jeden Fall international, das heißt, dort wird ausgiebig in Englisch gelauncht, das Produkt präsentiert.
Okay,
Und
also
die
geht Deutsch
Kommi
gar nicht zu launchen.
Du könntest deine Produktbeschreibung, deine Assets, dein Video, also man kann natürlich ein Video, ein Produktbeschreibungsvideo dazu hochladen und Bilder, das könntest du natürlich alles in Deutsch machen, wird aber, glaube ich, nicht so viel ziehen, weil die Plattform sehr international aufgestellt ist und wenig
Okay.
Deutschsprachige dort sich rumtreiben. Aber genau, die Community, die ich mir sozusagen darum aufgebaut habe, ich bin ja in ganz viele Facebook-Gruppen, Slack-Gruppen etc., was es da so gibt, die speziell für Product Hunt da sind, gegangen und habe dort einfach ganz viele Leute angeschrieben und mich mit denen vernetzt. Weil selber bei Product Hunt auf der Plattform selber kannst du jetzt nicht jemandem eine DM-Nachricht schreiben, sondern du kannst nur das Profil von einem oder den connecteden Twitter-Account sehen und musst dann halt auf die Social-Media-Kanäle ausweichen, um dort mit Leuten zu kommunizieren.
Okay, das heißt, du kannst über die Plattform selber gar nicht machen. Du hast dann was
Nee, genau.
anderes gewählt. Wie bist du dann an die rangegangen? Weil du musst ja schon irgendwie mit einem Anliegen auf die zugehen. Ne? Also du wirst ihn ja jetzt nicht geschrieben haben, hey, super cool, lass mal eine Product Hunt Corp machen. Du upvotest mein Produkt. Wie bist du auf die zugegangen? Hast du dann vielleicht auch einfach geschrieben, ne, ich habe dich auf Product Hunt gesehen, ich finde spannend, was ihr macht.
Genau,
Lass uns doch mal
ja.
connecten und bist danach nochmal zum Launch auf die aktiv zugegangen oder brauchst du es auch gar nicht?
Ja, perfekt. Das ist schon, glaube ich, sehr gut beschrieben. Mittlerweile kriege ich viele Nachrichten von Leuten, die mir kalt schreiben, hier, wir sind live auf Product Hunt, willst du uns nicht upvoten? Was, glaube ich, nicht so gut zieht. Und deswegen habe ich echt in einem Zeitraum vorher bin ich hingegangen und habe mich mit den Leuten vernetzt, habe erstmal Konversationen geführt, was die für Erfahrungen auf der Plattform gemacht haben, einfach mich mit Leuten ausgetauscht, was Nebeneffekt super spannend ist, weil du sehr viele Gründer und Leute kennenlernst, die irgendwie coole Produkte bauen. Das ist irgendwie noch der Nebeneffekt, der dazukommt. Aber genau, ich bin erstmal hingegangen und habe nicht irgendwie gefragt, hier, an dem Tag bin ich live, kannst du uns jetzt upvoten, sondern erstmal, ja, ein bisschen, sag ich mal, normal vernetzt und später dann, ein paar Wochen später, wenn wir auf der Prod-Flamme waren, live waren, dann denen nochmal eine Nachricht geschrieben, hier, wir sind jetzt heute live, wir haben deine Tipps befolgt oder was auch immer, wär cool, wenn du es ja mal anschaust und wenn es dir gefällt, uns unterstützt. Irgendwie so ein guter Ton ist, glaube ich, auch nie direkt nach Upvotes zu fragen. Das gehört sich irgendwie nicht, sondern das irgendwie ein bisschen geschickter oder schöner formulieren an der Stelle. Mhm.
Und mit wie groß war jetzt so die Community am Ende bei dir? Mhm. Mit denen du dich so connected hast?
Ja, tatsächlich habe ich sehr viel Zeit dort verbracht und habe mich wirklich mit schon Hunderten vernetzt, was ja sehr zeitintensiv ist, aber es haben sich halt auch dadurch immer wieder neue Sachen ergeben. Ich bin irgendwie lustigerweise Admin von einer der führenden Telegram-Gruppen von aktiven Makern geworden, die halt irgendwie auch die Top-Leute von Product Hunt beinhaltet und die sich gegenseitig halt auch unterstützen. Ja, und solche Sachen sind halt die kann man nicht irgendwie forcieren, aber die passieren einfach, wenn man viel Zeit da investiert. Genau. Und
mittlerweile. Wie groß ist die Gruppe zum Beispiel?
Diese Gruppe beinhaltet, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube 60, 70 aktive Maker, die alle ein sehr, sehr starkes Product Hunt Profil haben, sind teilweise die Top Maker oder Top Hunter sozusagen auch drin. Das ist vielleicht auch noch ein spannendes Thema. Man kann nämlich sein Produkt einmal selber dort publishen oder halt von Leuten, die etabliert sind auf der Plattform, sozusagen Influencer von Product Hunt, publishen lassen, was den Vorteil hat, dass man direkt sozusagen auf der Frontpage landet und sich nicht erst mühsam hocharbeiten muss, sondern da über deren Community sozusagen partizipiert. Genau, und diese Leute sind da irgendwie, haben wir da vereint in so einer Gruppe und die supporten sich gegenseitig, was sehr hilfreich auf jeden Fall ist.
Cool. Das heißt also, wenn jetzt jemand zuhört, der irgendwie mal ein Produkt auf Product Hunt raushaut, der kann es ja nicht wenden.
Ja, auf jeden Fall. Ich share mal gern Tipps. Habe auch den einen oder anderen spannenden Blogartikel darüber geschrieben mit allen Learnings, die ich irgendwie gesammelt habe über die Zeit. Und ja, ich bin da immer sehr happy, irgendwie Feedback oder Support zu leisten.
Musst du mal einen bei uns schreiben.
Können wir gerne drüber sprechen.
Na, aber ich finde es unglaublich spannend, wie man dabei vorgeht. Und du hast jetzt auch gesagt, mehrere Hunderte. Wie viel Zeit hast du denn da reingesteckt? Also du meintest ja auch Facebook-Gruppen, Slack-Gruppen. Wie hast du die denn überhaupt dann auch richtig identifiziert? Also wie viel hast du die Nachrichten denn dann auch automatisiert rausgehauen oder individuell, oder wie bist du da vorgegangen?
Ja, tatsächlich halb, würde ich sagen. Also ab irgendeinem Punkt habe ich das schon versucht, auch mal zu automatisieren. Es gibt halt Gruppen, die irgendwie bei Facebook Product Hunt Upvote Club oder so heißen, wo man halt sein Produkt dann reinposten kann und hofft, dass irgendwer anders das sieht und upvotet. Natürlich null Engagement in diesen Gruppen, aber du weißt, die Leute, die in den Gruppen sind, haben höchstwahrscheinlich selber schon mal bei Product Hunt gelauncht. Dementsprechend haben die ein valides, ein sehr gutes Profil auf der Plattform, haben viel Impact, wenn die dir einen Upvote geben. Und dann habe ich halt diese Gruppen gescrapt, Phantom Buster etc. und automatisiert erstmal eine Nachricht rausgeschickt und dann geguckt, wer antwortet.
Auf welchem Kanal?
Das war jetzt Facebook speziell, die Facebook-Gruppe.
Also hast du die dann auch auf Facebook kontaktiert?
Genau, auf Facebook hauptsächlich.
Das muss doch voll der Kampf gewesen sein, ey. Du musst ja meistens erst eine Freundschaftsanfrage schicken, die sowieso niemand sieht, oder?
Ja, also es war schon ein kleiner Hassel. Gleiche für die Slack-Gruppen. Es ist auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit reingegangen. Aber im Endeffekt hat sich das...
Hat sich ja gelohnt.
Hat sich gelohnt.
Ja, wir kennen einige dieser Tools natürlich auch. Da frage ich mich natürlich, Scrapen, ja, verstehe ich, aber automatisiert anschreiben bei Facebook ist halt einfach räudig, ne? Mhm. Denn, ja, meistens, oft kannst du keine Nachricht schreiben, denn du musst vorher mit denen irgendwie connected sein und Freundschaftsanfragen sieht man kaum, wenn man die überhaupt bekommt und dann vernetzt sich halt irgend so ein Dude mit dir und du denkst dir, hä?
Ja.
Was will ich jetzt mit dem? Und Nachrichtenanfragen landen in einem Ordner, den so gut wo keiner mehr reinguckt. Deswegen hast du da so vielleicht mal eine Schlagzahl an Leuten, die du dort kontaktiert hast, die dann auch am Ende was gebracht haben?
Mhm. Also grundsätzlich ist der Vorteil der Community bei Product Hunt ist schon, dass die sehr kommunikativ sind und sehr, sehr likely sind, dir zu antworten oder sich mit dir auszutauschen. Das ist, glaube ich, einer der größten Vorteile auf dieser Plattform, dass da einfach sehr viel positiv gestimmte Menschen sind. Und ich habe es auch, wie du gesagt hast, das mit dem Facebook-Automatisieren ist schon echt ein Struggle. Deswegen habe ich es auch teilweise halbautisiert gemacht. Also sozusagen ein Beispiel jetzt, eine Gruppe gescraped und die Profil-URLs sozusagen in ein Tool gegeben, was mir die ganzen URLs in einem einzelnen Tab öffnet. Und dann bin ich hergegangen und habe die Nachricht, sozusagen die Freundschaftsanfrage und die Nachricht copy-paste, kurz den Namen geändert, ein paar Sachen geändert, damit es ein bisschen persönlicher ist und so dann sozusagen händisch am Ende des Tages abgeschickt, das nicht selber automatisiert. Das kostet dann halt ein paar Stunden, das zu machen. Dafür kannst du aber irgendwie, ist es sehr wahrscheinlicher, dass du irgendwie eine Antwort bekommst und das nicht irgendwo landet in einem Spam-Folder oder so.
Was würdest du schätzen an Nachrichten, die du rausgehauen hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Lass mich nicht lügen. Ich würde sagen, es waren bestimmt schon 1000, die ich verschickt habe.
Und wie viele haben am Ende geupvotet?
Von denen, sage ich mal, die ich darüber, ja, darüber sind natürlich auch Freundschaften entstanden. Es ist jetzt nicht irgendwie nur für deinen Profit. Nicht, dass ich das jetzt anhöre.
Nee, das ist mir schon klar. Aber als Beispiel jetzt einfach mal, damit man halt sieht, ob sich am Ende des Tages an zahlenmäßig für Product Hunt halt gelohnt hat. Ne?
Mhm. Ich würde schon sagen, es waren, ich habe es natürlich nie jetzt gemessen, aber ich sehe es ja an unseren Upvotes und an dem Feedback und an den Gesprächen, die ich mit den Leuten hatte. Es waren auf jeden Fall über 100 Leute, die ich dann, natürlich ist auch immer schwer, du erreichst die nicht sozusagen in den ersten 2 Stunden alle. Manche lesen natürlich ihre Nachrichten auch erst im Laufe des Tages oder am nächsten Tag, ja. wenn du denen schreibst, heute sind wir live irgendwie, wir könnten deine Unterstützung gebrauchen. Aber da sind auf jeden Fall über 100 Upvotes nur von diesem Prozess mit den Facebook-Gruppen sozusagen bei rumgekommen. Was halt so ein starker initialer Booster ist, um dann in den sichtbaren Bereich zu kommen und dann von allen, entdeckt werden zu können.
Hättest du natürlich jetzt noch das so automatisiert, dass du Nachrichten auch automatisiert schreibst, hättest du das natürlich ganz crazy skalieren können. By the way, wir hätten das gekonnt. Hättest du uns noch vorher gekannt.
Ja.
Aber das ist halt völlig klar. Ne? Ich bin jetzt eher davon ausgegangen, du hättest auch viel mehr anschreiben müssen. Also ich bin jetzt von 10.000 ausgegangen oder so, die du angeschrieben hast. Denn das ist natürlich auch eine Beziehung, die du pflegen musst, damit am Ende auch ein Upvote rauskommt. Aber finde ich sehr, sehr spannend. Dann kommt ja noch dazu, jetzt haben wir so ein bisschen auf jeden Fall gesehen, wie es zu Upvote kommt. Jetzt ist es aber so, das Zweite, was ihr so richtig gemacht habt, ist, ihr konntet jede 6 Monate, gar nicht wahr, eigentlich kannst du nur jede 6 Monate, aber ihr konntet öfters launchen. Mhm. Wie hat das jetzt funktioniert? Denn das ist natürlich dann nochmal so ein Boost, weil du es vorher vielleicht nur alle 6 Monate machen konntest und ihr habt es vielleicht jeden Monat gemacht. Das heißt, ihr hattet den Prozess quasi 6-mal, ne? Was natürlich auch zu 6-mal mehr Sign-ups führt.
Ja, genau. Also die Idee ist uns nicht selber gekommen oder wir haben das praktisch bei anderen, teilweise auch Competitors gesehen, die auch in einem sehr regelmäßigen Abstand ihre neuen Updates, ihre neuen Features dort präsentiert haben. Und dementsprechend dachten wir uns natürlich, okay, das wollen wir auch. Diesen ganzen Traffic, den wollen wir einsammeln. und dadurch sozusagen gerade in den Early Stage Phase irgendwie signifikant wachsen und haben dann, was ich auch anfangs schon gesagt habe, ich glaube, der einzige Unterschied, warum wir zu den anderen Leuten, die regelmäßig auf Product Hunt launchen, ist, dass wir es so weit optimiert haben, dass wir wirklich immer in den ersten 5 des Tages enden, also unter die Top 5 kommen, weil wir es
nicht irgendwie, schlecht.
Weil wir irgendwie sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Und genau, was ich anfangs gesagt hatte, wir haben irgendwie versucht, immer einen neuen Use Case, um das Produkt umzubauen, dass es sich eher wie ein eigenständiges Tool anfühlt, was Leute jetzt neu entdecken. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Einmal haben wir den Subtitle Generator gelauncht, der jetzt dein Video automatisch mit Untertiteln versehen kann, weil wir, wie anfangs gesagt, das Video komplett transkribieren und dann mit einem Klick kannst du Untertitel zu deinem Video hinzufügen. Haben darum sozusagen ein eigenes Produkt gebaut, was im Endeffekt nur ein Feature in unserem Tool ist. Dann haben wir den Video Translator gelauncht, der jetzt dein Video in verschiedene Sprachen übersetzen konnte. Gleiche Sache, ist wieder ein Feature aus dem Tool. Wir haben es aber so verpackt, dass es aussieht wie ein eigenständiges Produkt. Und genau, das haben wir mit, ich glaube, mittlerweile sind es 11 oder 12 Launches gemacht. Genau, und das war sozusagen der Weg, warum wir das ja so oft dort in regelmäßigen Abständen immer wieder präsentieren konnten.
Also dann auch so, dass das farblich vielleicht nicht immer dasselbe war von Produkt-Mockups
und genau, wenn du dir die Designs anschaust, wenn du dir die Designs anschaust, komplett unterschiedlich zwischen den Launches.
Wurde denn trotzdem immer Type Studio geschrieben?
Jetzt im Nachhinein hat Product Hunt das tatsächlich geändert für uns, dass das erkenntlich ist, dass es immer das gleiche Tool ist. Aber vornehin haben wir es eigentlich immer, wie ich gesagt habe, Video Translator, Subtitle Generator, Video to Article und so weiter so genannt. Und okay. Am Ende führen natürlich immer auf verschiedene Landing Pages von uns, die auf unserer Domain liegen.
Die am Ende auf Type Studio quasi.
Genau. Zahlen. Ja, richtig. Genau.
Ja. Okay. Ist natürlich sehr, sehr schlau. Macht ihr, weil du hast jetzt gesagt, mittlerweile macht ihr auch noch andere Sachen. Mhm. Macht ihr das denn heute immer noch?
Nee, tatsächlich. Gerade die letzten 2 Monate haben wir nicht mehr gelauncht. 2 Gründe. Einmal ist es natürlich ein bisschen Zeitaufwand, das immer vorzubereiten. Mhm, wir haben viel Mühe reingesteckt. Wir haben ein eigenes Video dafür gemacht, um das zu präsentieren, die ganzen Assets vorbereitet. Anderer Grund ist, mittlerweile, ich weiß nicht, ob dieser Graubereich jetzt gerade so ein bisschen irgendwie besser kontrolliert wird von Product Hunt, dass die sagen, okay, nur alle 6 Monate, Freunde, weil bei unserem letzten Launch haben die tatsächlich uns, ich glaube, das war dann der 12. Launch, nicht mehr auf die Frontpage gelassen, weil die gesagt haben, weil sich, glaube ich, irgendein Competitor beschwert hat, was natürlich sehr schade ist, aber können wir nichts dran ändern, dass wir hier irgendwie das ein bisschen ausnutzen oder so einen kleinen Workaround gefunden haben, um das zu umgehen, dass man nur alle 6 Monate launchen darf.
Okay.
Und genau, und mittlerweile ist halt der Traffic, den wir darüber bekommen haben, nicht mehr signifikant im Vergleich zu dem organischen und den organischen Traffic, den wir bekommen sozusagen.
Okay, das heißt, das hat sich schon so ein bisschen gewandelt, war vielleicht aber auch irgendwann ein bisschen klar. Und dadurch, dass man natürlich mehr Sign-ups hat, mehr Conversion Rate in Form von auch Paid-Nutzern, ne, ändert sich so ein bisschen das, was man jetzt eigentlich macht. Wann hat das so angefangen, dass da ja auch neue Methoden außerhalb von Product Hunt zunimmt?
Also wir haben grundsätzlich schon von Anfang an relativ viel in SEO Optimierung gesteckt, sehr viel Content auf unserer Webseite gepublished, sehr viele Landingpages gebaut, versucht sehr viel Keyword oder Backlinks auf unsere Landingpage zu bekommen, all die Sachen, um organische Reichweite zu bekommen. Ist natürlich super schwer, weil der ganze Bereich Video Editing ist sehr competitive, sehr viele wollen für die ganzen Keywords, die es da gibt, ranken. Andererseits ist es natürlich auch eine große Chance, weil super viel Traffic darüber zu bekommen ist, weil einfach viele Leute generell im Thema Video in dem ganzen Universum viele Sachen googeln und suchen. Und dementsprechend wollten wir da natürlich von Anfang an auch mit dabei sein und dort darüber unseren größten Traffic-Kanal aufbauen. Hat natürlich ein bisschen gedauert. Und jetzt so in den letzten 2-3 Monaten fangen wir an, dass wir ordentlich, was heißt ordentlich, aber auf jeden Fall deutlich dort in den Rankings gestiegen sind und Traffic darüber generieren können. Genau.
Aber wie du ja schon gesagt hast, der meiste Traffic kam in den ersten Monaten deutlich über Product Hunt und deren Launches.
Absolut.
Jetzt mittlerweile auch noch SEO. Gibt es sonst noch irgendwas, was erwähnenswert wäre, was ihr an Traffic-Besorgungsaktivitäten so vollzogen habt?
Lass mich mal überlegen. Vielleicht eine spannende Sache, die ich jetzt gerade kürzlich erst ausprobiert habe, auch so ein bisschen auf das Thema B2B oder auf den Use Case ausgerichtet. Ich habe auch wieder, was ich sehr gerne mache, eine Slack-Gruppe gescraped mit Podcastern. Es gibt so ein, zwei Slack-Gruppen, wo alles Podcaster drin sind. Und habe die wieder.
Ich mit war dem aber Tool nicht dabei.
Nee, sonst hättest du von mir auch wahrscheinlich eine automatisierte Nachricht bekommen. aber genau, die habe ich gescraped und bei manchen Gruppen oder in der Regel kriegst du relativ wenig Informationen aus den Slack-Scrape-Sachen raus. Bei der einen Gruppe war es der Fall, dass die ganzen E-Mail-Adressen von den Podcastern mit dabei waren. Das heißt, ich habe eine Kampagne aufgesetzt, eine E-Mail-Kampagne, habe vorher ein kleines E-Book geschrieben über 7 Wege, wie du deinen Podcast repurposen kannst mit Type Studio und habe dann angefangen, über einen E-Mail-Funnel zu bespielen und versucht erstmal upfront viel Wert zu liefern mit diesem E-Book, mit weiteren Ressourcen.
Aber die waren kalt, ne? Die haben sich nicht bei dir eingetragen oder so, ne?
Nee, die waren kalt. Das habe ich sozusagen auch ein kleiner Growth Hack, kannst natürlich nicht at scale machen, weil es nur begrenzt irgendwie Gruppen gibt und du an Daten da rankommst. Aber das hat tatsächlich ganz gut funktioniert.
Was stand denn da so in der ersten Mail drin? Die haben ja noch nie was von dir gehört, ne?
Das müsste ich mal jetzt gerade nachgucken.
Lies sie vor.
Ich habe tatsächlich den Zugang zu einem Tool, das heißt Lemlist, was auch so automatisiert E-Mails verschicken kann und so ein Funnel abbildet. Von einem Freund, der da einen Lifetime-Deal hat, durfte ich seinen Account benutzen, weil wir noch natürlich sehr Bootstrap sind, noch nicht für viele Tools Geld ausgeben können. Deswegen weiß ich gerade nicht mehr, ob ich in seinen Account reinkomme, sonst könnte ich dir jetzt die Nachricht vorlesen, aber ich kann es versuchen, so wiederzugeben. Auf jeden Fall erstmal irgendwie, ist schwer jetzt, ich will nicht irgendwie falsch sagen und ich habe auch natürlich mehrfach drüber iteriert.
Gib's mal ungefähr. Ungefähr. Ja. Also es ist ja nur wichtig, was man da so ungefähr schreibt, ne? Weil nochmal, die Leute, die haben noch nie was von euch gehört. Die kennen euch gar nicht und da ist natürlich die Frage, wie geht man auf die Leute zu, um die später auch zu konvertieren, selbst wenn du ein E-Book dafür schreibst, ne? Denken sich vielleicht auch die Leute, woher hat der meine E-Mail-Adresse oder so, ne?
Ja, absolut.
Vielleicht kannst du ja ungefähr umschreiben, was habt ihr da so reingepackt?
Ich glaube, ich habe es hier schon aufgerufen. So, ich habe geschrieben, hey oder hi und dann Klammern, First Name, den Namen, genau. This is Michael from Type Studio. While talking to our users, I've noticed that many podcasters are not yet getting the most out of their episodes. That's why I've created a free ebook on the topic 7 ways to repurpose your podcast episode. I thought this might be interesting for you as a podcaster and I will bring you some value. You can read it or download it here. Habe ich auch komplett ohne irgendwie einen Sign-up-Funnel, weil ich ja sozusagen schon deren Kontaktadresse irgendwie nicht vielleicht ganz legal oder weiß ich nicht,
klar,
gescraped habe. I would really appreciate hearing your thoughts on it and learn how you currently promote your podcast episodes. Das war sozusagen meine erste Nachricht, die ich so rausgeschickt habe, mit halt dem E-Book.
Geil, dass du sie vorliest.
Gerne.
Jetzt interessiert mich natürlich, weil wir sowas ja auch selber machen. Mhm. Wir haben ziemlich viele Parallelen, fällt mir gerade auf. Was passiert denn danach, wenn derjenige zum Beispiel, also wie viele E-Mails schickst du ihm denn dann und wo denkst du, ist so die Terrorisierungsgrenze, wenn ich das mal so nennen kann, dass du sagst, boah, nee, jetzt zu viel.
Mhm. Also ich habe tatsächlich...
Wenn er gar nicht drauf antwortet oder so.
Genau, zwei Follow-up-E-Mails noch hinterhergeschickt. Ich kenne Leute, die machen irgendwie bis 5 oder 7 Follow-up-E-Mails, weil die sagen, ab irgendeinem Punkt ist es immer noch trotzdem irgendwo noch eine Chance, jemanden zu konvertieren. Ich bin aber nicht so Freund von und mag es selber auch nicht, wenn ich 100-mal E-Mails von jemandem bekomme. Ganz wichtig an der Stelle auch immer Unsubscribe-Button hinzufügen. Einmal aus der Sicht, dass deine E-Mail-Adresse nicht verletzt wird, wenn Leute das in den Spam-Ordner packen oder als Spam detected wird, sondern dass du ihnen die Möglichkeit gibst, zu unsubscriben und dann eben auch in Ruhe lässt. Genau, und ich habe noch 2 weitere Follow-up-Mails geschickt, auch wieder einmal mit einem Content-Piece, wo Alex, der unsere Videos macht, nochmal ein Feature erklärt, wo ich das ein bisschen mehr auf unseren Use Case, wie wir repurposen, bezogen habe und danach auch nochmal im dritten Step eine kostenlose Demo und auch einen Free Trial Account, den anbiete, um es einfach mal auszuprobieren. Genau, das waren sozusagen meine 2 Follow-up-Mails, die jeweils im Abstand von 3-4 Tagen, glaube ich, müsste ich jetzt reingucken, aber so ungefähr rausgingen.
Okay, dann als letzte Frage dazu, wie gut hat das so funktioniert?
Mhm. Ich guck mal gerade in die Stats rein, nicht, dass ich dir hier was Falsches sage. Und zwar haben wir eine Open Rate von 70% und eine Antwortrate von circa 15%, die geantwortet haben. Und ich habe es an, es waren 1300 E-Mail-Adressen, die ich sozusagen hatte. Aber ich glaube, hinterher mit bereinigter Liste waren es noch 1200, wo es nicht gebounced ist. Genau, das sozusagen die Conversion an der Stelle.
Das sind natürlich gute Conversions und gute Öffnungsraten. Und ist natürlich ein Weg, der auch für jeden umsetzbar ist, ne? Mhm. Um das Ganze mal deutlich auszudrücken. Ich glaube, wir haben jetzt 2 Seiten ganz gut belegt, die zeigen, wie ihr für Traffic gesorgt habt und die zu Signups geführt haben. Jetzt lasst uns Richtung Schluss dann nochmal kurz darauf eingehen, warum ist der Unterschied zwischen Signups und Paid-Nutzern bei euch so riesig, wenn man das mal begutachtet? Mhm. Und gibt es vielleicht noch Free-Trial gekoppelt an ein Freemium? Oder wie wollt ihr die Nutzer konvertieren? Also ich stelle dir vielleicht einfach mal eine etwas unangenehmere Frage. Was glaubst du, woran liegt es, dass der Unterschied zwischen Freemium-Nutzern und Paid-Nutzern bei euch so groß ist? Weil zwischen 30.000 Nutzern und 230 Paid-Nutzern ist ein Riesenunterschied. Hast du selber eine Vermutung, warum das so ist?
Super berechtigte Frage. Und da sieht man auch, dass du dich gut mit Conversion-Zahlen auskennst und das sofort siehst, dass da irgendwie vielleicht was nicht ganz passt. Ein Grund ist auf jeden Fall, wir haben sozusagen angefangen, wir bauen und entwickeln uns dabei sozusagen. Wir haben jetzt nicht angefangen, dieses Produkt erstmal im stillen Kämmerchen zu entwickeln und dann damit rauszukommen. Das heißt, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo das Produkt fertig ist oder an einem so guten State ist, dass wir sagen, okay, jetzt gibt's eigentlich nicht mehr viel zu machen, sondern wir sind noch gerade gefühlt sehr am Anfang und es sind noch viele Grundfunktionen, die von dem klassischen Video bearbeiten, einfach noch gar nicht da sind, die noch fehlen. Das heißt, viele, die das Tool gerade discovern, also grundsätzlich ist es natürlich erstmal super interessant, wir haben eine super gute Conversion Rate von unserer Landingpage in Signups, weil es einfach super spannend ist, dieses Tool mal auszuprobieren. Und wie, du kannst jetzt dein Video bearbeiten, indem du hier einfach ein Textdokument bearbeitest. Das hört sich ja nach Magic an. Das will ich ausprobieren. Das kenne ich nicht. Deswegen haben wir super viele Signups und also im Verhältnis viele Signups, die es ausprobieren und einfach discovern wollen, aber vielleicht auch noch nicht den kompletten Funktionsumfang, den sie benötigen, finden und dann eben nicht switchen von der Lösung, die sie gerade benutzen. Das ist auf jeden Fall ein Grund, gerade in den Early Stage. So, jetzt kommen wir mittlerweile an den Punkt, wo es wirklich auch schon sehr viel Mehrwert bringt, das Tool. Aber ganz am Anfang, wenn ich an unseren ersten Launch zurückdenke, ehrlich gesagt hätte ich das Tool wahrscheinlich selber nicht einsetzen können. Es war einfach noch nicht an dem State. Und das sieht man jetzt auch mittlerweile an den Conversion Rates von Signups zu Paying. Die wird immer besser. Am Anfang war die natürlich grausam. Gerade auch vielleicht das dazu zu sagen noch zu Product Hunt, da sind natürlich immer viele Early Adopters, die Tools gerne discovern und ausprobieren wollen, aber vielleicht sind das gar nicht deine richtige Zielgruppe, die hinterher wirklich zu Paying Nutzern wird. So. Und das sind irgendwelche Leute, die gerne Technologie begeistert sind und Tools generell ausprobieren, aber die sind jetzt keine Content Creator an sich und produzieren jetzt auf einer wöchentlichen Basis irgendwie Video-Content und brauchen deswegen eigentlich das Tool auch gar nicht. Das muss man da fairerweise zusagen. Und ich glaube, das sind auf jeden Fall schon mal zwei große Gründe, warum wir irgendwie so eine Differenz zwischen Free Signups haben versus hinterher Paying Customer. Aber wie gesagt, arbeiten wir natürlich dran und wir steigern auch konsistent die Rate da, um einfach mehr aus dem Freemium-Modell in Paying-Pläne zu bekommen. Ein Feature, was wir dazu jetzt kürzlich erst oder uns entschlossen haben, was heißt Feature, aber eine Sache, machen alle unsere Competitor auf dem Freemium-Modell, wenn du mit der kostenlose Version von Type Studio dein Video bearbeitest, hast du hinterher ein Wasserzeichen von Type Studio da drauf, was du natürlich in den bezahlten Plänen nicht mehr bekommst. Aber am Anfang hatten wir das nie, weil wir immer dachten, okay, das ist irgendwie ein bisschen shady, das fühlt sich nicht gut an, wenn wir da irgendwie den Leuten unser Wasserzeichen auf ihr Video, auf ihr heiligen Content draufdrücken. Haben aber gesehen, es macht einfach jeder unserer Competitor, alle, die irgendwie im Online-Editing-Space sind, im kostenlosen Bereich, kriegst du immer ein Wasserzeichen dazu. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, das zu machen. Und da sehen wir jetzt auch, deswegen konvertieren dann hinterher auch Leute und sind bereit, dafür dann Geld zu zahlen.
Okay, ja, das ist super interessant. Das ist ein sehr ausgiebiges Thema, weil es Product Development ist. Mhm. Mir fallen sehr, sehr viele Sachen ein. Was ich bei euch ganz cool finden würde, ist, also ich will weder sagen, dass Freemium besser ist oder Free Trial besser ist. Mhm. Was ich aber cool finde, ist, wenn du in einem Freemium einfach so ein Free Trial für Premium geschenkt bekommst, ohne dass du was machen musst. Das finde ich halt immer ganz cool. Das heißt also, du schenkst deinem Nutzer einfach eine Premium-Funktion, ohne dass er das eigentlich weiß. Und dann kommt er in die Nutzung rein und lernt das kennen. Was ich halt bei euch auch so sagen muss, und das ist so jetzt mal mein Feedback, was ich glaube, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, es sind natürlich mehrere Faktoren. Und zwar, ihr bemisst das vor allen Dingen an der Videolänge. Das heißt also, euer Freemium-Modell bietet mir die Möglichkeit, ein Video in Länge von 10 Minuten hochzuladen. Um aber den Mehrwert von euch zu erfahren, was ist, wenn ich ein Video habe, was länger ist? Das heißt, was 60 Minuten ist. Ja. Dann hast du recht mit dem Punkt mit dem Watermark. Wird vielleicht dazu führen, dass Leute eher kaufen. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch vorstellen, was ist der tatsächliche Nutzen dahinter, den jemand haben möchte. Vielleicht ist es auch, dass er das Video published und das andere Leute sehen. So würde nie jemand da hingehen und ein Video publishen mit einer Watermark drauf. Ja. Auf der anderen Seite, also es sind alles so Gedankenspiele von mir, ne?
Super, super interessant.
Auf der anderen Seite muss man sich halt überlegen, weil meistens ist es eher der Fall, warum bleiben die Leute im Freemium als in der Paid-Version, weil die Leute eigentlich zu viel in der Freemium-Version freigeben. Mhm. Und das heißt, der Nutzer hat sehr viele Vorteile allein in der Freemium-Version, muss es eigentlich nur eingrenzen. Weil was ich halt bei euch sehe, wenn ich Premium-Nutzer sein möchte, muss ich nur verstehen, was euer Produkt einmal liefert. Und dafür brauche ich auch nur ein Video. Mhm. Weil anhand dieses eines Videos würde ich verstehen, krass, was ihr dort auf die Beine stellt. Das heißt, wir nennen das im Product Development First Strike. Das heißt also, ich würde an eurer Stelle versuchen, alles den Nutzer dorthin zu bekommen, dass er ein Video hat, was am Ende so rauskommt, wie es eigentlich in der Premium-Variante ist. Weil dann versteht er auch erstmal die Qualität, die dorthinter steht und denkt sich vielleicht dann auch, scheiße, jetzt kann ich nur ein Video machen, jetzt habe ich aber wenigstens verstanden, was für ein krasser Mehrwert ist, weil das Video genau so rauskommt, wie ich es mir vorstelle und dann hole ich mir Premium.
Ja.
Ist halt nur ein Gedankenspiel, ne? Aber es sind so Dinge, auf die man halt achtet und die ihr definitiv auch testen werdet, da bin ich mir ziemlich sicher. Was mich jetzt zum Beispiel daran hindern würde, obwohl ich eure Zielgruppe bin, Premium zu nutzen. Weil ich habe kein Video mit 10 Minuten. Ich habe ein Video mit 50 Minuten. Unsere Aufnahme geht schon 55 Minuten. Das wäre schon ein Problem. Und wenn ich jetzt nur einen Videoausschnitt nehme, wäre ich trotzdem nicht zufrieden damit. Weil am Ende will ich das Video haben.
Ja.
Dasselbe gilt übrigens fürs Transkript. Da habe ich nämlich zum Beispiel noch nicht verstanden, kriege ich das Transkript von euch in der Freemium-Variante oder nicht? Weil ich glaube, exportieren kann ich es nicht. Aber kriege ich es trotzdem irgendwie? Das wäre auch eine ganz wichtige Sache. Weil für mich wäre das als potenzieller Kunde das mit das Größte an Vorteil, an Benefit, was ihr liefern könnt, nämlich das Transkript.
Mhm. Ja, absolut faire Punkte, die du ansprichst. Und ja, also es vielleicht aus meiner Brille sind zwei Punkte, glaube ich. Einmal, also wir haben natürlich auch schon fairerweise darüber nachgedacht, einen Free Trial statt einem Freemium-Modell anzubieten, mit den besagten Gründen und den Vorteilen, die du genannt hast. Ein Punkt, der dagegen spricht, ist, dass wir für jedes Transkribieren bares Geld bezahlen, weil wir halt externe Nutzer oder externen Service dafür verwenden. Und wenn wir haben tatsächlich, und das ist halt auch der Grund, warum es gerade nur 10 Minuten, das sozusagen die Grenze da ist, einmal deckelt die Kosten, dass nicht halt die kostenlosen Nutzer uns unglaublich viel Kosten verursachen, ist, dass dass wir praktisch dafür bezahlen und das ist eigentlich der Hauptgrund, dass wir praktisch dafür Kosten haben. Und genau, wir haben viele, viele One-Time-Use-Cases. Das heißt, gerade kommen zum Beispiel unsere Translation-Landing-Page rankt sehr gut. Wir kriegen sehr viel Traffic darüber, haben aber herausgefunden, das sind sehr viele Leute, die einen One-Time-Use-Case haben. Also die haben einmal ein Problem, ich möchte jetzt dieses Video von Englisch in Spanisch übersetzen. Und wenn wir das sozusagen upfront denen alles for free anbieten, dann benutzen die es einmal, verursachen große Kosten für uns und gehen dann wieder. Aber wie du auch sagst, wir müssen es wahrscheinlich ab irgendeinem Punkt ausprobieren und einfach mal testen, weil bis jetzt haben wir immer nur das Freemium-Modell gefahren und nie einen Free Trial. Gerade machen wir einen Free Trial höchstens für unsere Enterprise-Kunden, dass die 2 Wochen Pro-Zugang bekommen sozusagen oder den Enterprise-Zugang kostenlos und den in Ruhe austesten können, sich einrichten können mit ihrer Company, ihre Leute da reinbringen können. Aber für den B2C-Markt ist es gerade noch ein Freemium-Modell mit diesen harten Limitationen. Aber ich weiß auch nicht die Wahrheit und vielleicht wird es andersrum besser funktionieren mit einem Freemium-Modell, mit einem Free-Trial.
Ich kann auch daneben liegen, ne? Das, was ich nur hinzufügen möchte, ich meinte jetzt nicht, dass ihr euer komplettes Modell auf dem Free Trial abändert, sondern dass ihr zum Beispiel, ihr könnt das ja bestimmt in den Analytics sehen, ne? Jemand, der auch wirklich mal ein Video hochlädt, weil es wird auch Leute geben, die laden gar kein Video hoch.
Klar.
Ja, dass man denen, wenn die zum Beispiel an die Grenze kommen und über 8 Minuten Videos hochlädt, dass man denen einfach 30 Tage lang wie eine Art Free Trial einfach Premium umsonst gibt. Das heißt, ist super. Man kombiniert aus einem Freemium mit einem Free Trial. Das heißt nicht, dass ihr jetzt auf einmal ein Free Trial anbieten sollt, sondern das ist eine gute Kombi.
Ja, super spannender Punkt.
Und du wirst es eigentlich kennen, denn Slack macht das. Mhm. Wenn du einen neuen Workspace eröffnest und die merken, dass du aktiv in dem Workspace bist, geben die 30 Tage Premium.
Stimmt.
Ohne dass du den Finger rühren musst.
Ja.
Und das kann man super gut integrieren. Das wollte ich noch zusätzlich sagen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es eine Testing-Sache. Das heißt nicht, dass ich richtig liege. Ich kann auch daneben liegen, ne? Aber ich finde es immer sehr, sehr spannend, über Product Development zu sprechen, weil da kann man sehr viel testen. Und das sollte man natürlich dann auch vorne genauso testen, wenn man neuen Traffic besorgt und auf Landingpages schickt. Denn am Ende kommunizierst du über die Benefits, die du hast im Product, ne? Deshalb machen wir auch beides zusammen und empfehlen es auch immer, dass das jeder machen sollte. Aber Michael, viel, viel lieben Dank. Wir sind bei einer stolzen Stunde schon fast angekommen. Eine Stunde sollte es sein und deshalb sage ich schon mal an der Stelle vielen, vielen lieben Dank für diese Aufnahme. Du hast super spannende Insights geteilt, wie ich finde. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich würde das letzte Wort jetzt quasi dir geben und dir überlassen, mich schon mal verabschieden und du kannst ja gerne erzählen, was in Q4 bei Type Studio noch ansteht und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Freude. Bis zur nächsten Episode. Dein Pascal. Ciao.
Ja, vielen Dank, hier Gast heute gewesen zu sein. Waren super spannende Fragen. Auch super Insights jetzt gerade nochmal am Ende von dir bekommen, die wir definitiv nochmal mit den anderen diskutieren werden. Type Studio wird auf jeden Fall, könnt gespannt sein, viele weitere neue Features in der nächsten Zeit veröffentlichen. Ein großes, woran wir gerade arbeiten, ist das Multilane-Editing. Das heißt, du kannst mehrere Video-Files zusammenschneiden oder bearbeiten und hast nicht nur immer eine Single-Source, was nochmal ganz neue Möglichkeiten gibt. Und genau, ansonsten könnt ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Dort announcen wir eigentlich immer alles, was es Neues gibt und versuchen auch spannenden Content rund um Video-Editing dort zu publishen. Und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich auch. Es war sehr schön, heute hier zu sein. Macht's gut.